Kontrapunkt, westöstlicher Dialog. Eine Sendung von Bayern 2 Radio und MDR Kultur.
Herzlich willkommen nach ausgedehnter Sommerpause in bewährter Gemeinschaftsproduktion von Bayern 2 Radio und dem Mitteldeutschen Rundfunk. Meldet sich aus dem Goethe-Forum in München. Sie hörten es. Kontrapunkt mit einer weiteren Folge der Folge Nummer 7 in der Reihe deutscher Gespräche. Und die heutige Runde haben wir unter das zugegebenermaßen wieder sehr verknappt und provokant formulierte Thema gestellt: Musikland Deutschland? Hochkultur kontra Tiefkultur. Wobei wir dem Wort Tiefkultur weniger einen derzeitigen Tiefstand der Musikkultur unterstellen wollen, zu meinen, sondern vielmehr uns anschicken, nach der Tiefe zu fragen, mit der Kultur in unsere Gesellschaft hineinreicht.
Allerdings fangen wir nach der gerade verstrichenen Wahl kulturell gesehen eher an der Oberfläche an, nämlich bei der Politik. Mit Politikerinnen und Politikern freilich, die der Kultur alle in besonderer Weise verbunden sind. Gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat hatten wir eine kleine Umfrage gestaltet, um herauszufinden, ob es der Kultur in der neuen Legislaturperiode wohl besser gehen wird, ob sie mehr Raum einnehmen wird. Das Ergebnis war eigentlich wie erwartet, 80% glauben das nicht, was ja auch bedeuten kann, dass alles prima war, dass eigentlich überhaupt nichts zu verändern wäre an unserer kulturellen Situation. Freilich haben wir gerade einen weiteren Kulturstaatsminister verloren. Deshalb ist er heute auch nicht hier. Besten Dank an Monika Grifahn, dass sie als Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien die eindeutig stärkste Bundestagsfraktion hier heute Abend vertreten wird. Monika Grifahn, willkommen bei Kontrapunkt.
Das ist jetzt und hier, geschaffen mit Herz und Hand. Das alles ist unser Land. Das
alles ist. Frau Grifahn, wir hatten Ihnen diese Musik untergelegt in der Hoffnung, dass Sie sie gutieren könnten. Das war ein schmissiger Wahlkampfsong, den Edo Zanke der SPD geschrieben hat. Wie repräsentativ ist denn dieses Stückchen für Ihr Kulturverständnis oder kann man sagen für das Kulturverständnis der SPD?
Die SPD ist eine Volkspartei und deswegen ist das Kulturverständnis sehr breit und sehr breit gefächert. Und wie man an den Kulturstaatsministern, die wir hatten und die wir jetzt auch bekommen werden, die Kulturstaatsministerin sehen, haben sie alle sehr viel sowohl mit Hochkultur zu tun, aber können auch durchaus mit anderen Teilen mithalten. Und wenn Sie mein Kulturverständnis fragen, nach meinem Kulturverständnis fragen, dann denke ich, es geht darum, dass wir einander verstehen, dass wir den Dialog der Kulturen auch hinbekommen, dass wir unsere Wurzeln kennen. Und dazu gehört sehr, sehr viel. Also wenn wir das, was Sie als Tiefkultur nennen oder solche Dinge angucken, dann ist das immerhin 85% zum Beispiel im Musikbereich der Musik, die eben gehört wird. Und auch das ist eine kulturelle Identität.
Streng demokratisch quantitativ wollen wir vorgehen bei der Vorstellung unserer heutigen Gesprächsgäste. Aus Berlin gekommen ist CDU-Mitglied Christian Höppner, diplomierter Musikpädagoge und Cellist, Leiter der Musikschule Charlottenburg-Wilmersdorf, Präsident des Landesmusikrates Berlin und Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrates. Herzlich willkommen, Christian Höppner.
Thank you.
tja, eigentlich über alle Grenzen hinweg. Ihre Auftrittsmusik, Christian Höppner, spielte das Bundesjugendorchester unter Leitung von Rudolf Barschall, Dmitri Schostakowitschs Symphonie Nummer 4, leider nur ein kleines Stück, es ist eine wunderbare Symphonie. Christian Höppner, Sie sind ja ein Berliner, Sie haben in Berlin Musik studiert. Wie war das, wenn Sie über die damals ja noch real existierende Mauer rübergeguckt haben, rüber nach Ostberlin zu Hans Eisler, wo, wie man hört, die Studienbedingungen ja eigentlich besser waren als an der HDK?
Wir haben mit Neid über die Mauer geschaut und die Entwicklung, ich bin eine Westberliner Pflanze, die Entwicklung war so, dass ich mit meiner Familie überlegt habe, kurz vor dem Mauerfall, als es noch nicht absehbar war, aus Berlin rauszugehen, weil dieser Teekessel doch sehr eng war, in dem wir da gelebt haben. Und ich muss sagen, ich genieße es sehr, in dieser pulsierenden Stadt zu leben, in der Stadt der Umbrüche. Und es ist zum Glück eben noch keine Stadt, die fertig renoviert ist, sondern die viele Widersprüchlichkeiten und auch Chancen aufweist.
Wolfgang Ullmann, geboren in Bad Gottleuber bei Dresden, war Vertreter der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt und deren Vertreter dann auch am zentralen runden Tisch. Als Minister ohne Geschäftsbereich gehörte er der DDR-Übergangsregierung an. Von 1990 bis 1994 waren sie für das Bündnis 90 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, dass Sie zu Kontrapunkt gekommen sind, Wolfgang Ullmann.
Herr Ullmann, Sie haben diesen Abschnitt aus Mozarts Klavierkonzert in A-Dur das schönste A der Musikgeschichte genannt, was von einer tiefen emotionalen Verbundenheit ihrerseits dem Sujet gegenüber spricht. Ist derlei Gefühlstiefe für einen, der aufbrach, in der Wendezeit Politik mitzuschreiben, mitzugestalten, nicht eher hinderlich?
Ganz und gar nicht. Denn ich glaube, auf die Andeutungen zu kommen, die Sie vorhin gemacht haben. Das war eine Eigentümlichkeit der DDR-Diktatur, dass gerade wegen der Diktatur die Kunst und für mich und meine Familie in besonderer Weise die Musik ein Raum der Freiheit gewesen ist. Und wenn man so ein Stück wie dieses Arthur-Klavierkonzert hörte, dann konnte man sich vergewissern, dass die Partei mit ihrer Ideologie und ihrer blindwütigen Machtpolitik in weiter Ferne lag. Und das ist kein Eskapismus, sondern das ist eine Wiederherstellung der wahren Rangordnung im menschlichen Leben. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die ich jedenfalls gerne weitervermitteln möchte, sowohl an die Leute in der Ex-DDR, aber auch an die Landsleute in den westlichen Bundesländern.
Danke, Wolfgang Ullmann. Als Kunstmanager und freier Journalist tätig ist Matthias Schüssler, Mitglied der FDP seit 1988 und maßgeblich beteiligt an Vorbereitung und Durchführung diverser Projekte, vor allem auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Seit März 2001 ist er stellvertretender Vorsitzender des Landesfachausschusses für Kultur und Medien der Freien Demokraten in Bayern. Herzlich willkommen, Matthias Schüssler.
Herr Schüssler, Sie haben sich mit Enya eine sehr getragene Ballade als kleinen musikalischen Porträtfetzen, möchte ich mal sagen, ausgesucht. Das wirkt, wenn man so die letzten Wochen anschaut, ja eher FDP-untypisch. Im Guido Mobil stellt man sich vor, da poppt der Hip-Hop aus 20 Subwoofern, da ist dauernd Fun, da ist dauernd Spaß, da ist dauernd was los. Ist das die kulturelle Perspektive der FDP für die nächste Legislaturperiode?
Ob das so sein wird, kann ich natürlich jetzt als einzelner FDP-Vertreter nicht sagen, weil das muss ja die FDP als Ganzes bestimmen. Aber ich denke mal, dass wir aus dem FDP-Ergebnis der Bundestagswahl erkannt haben, dass Event-Charakter natürlich schon sein darf, aber dass das nicht alles sein kann. Und ich denke, dass die FDP nach dieser Bundestagswahl vielleicht auch verstanden hat, dass wir uns dem Thema Kultur etwas stärker widmen müssen. Ich versuche das ja hier in München auf meine Weise und auch ein bisschen weiter nach Bayern hinein. Aber ich denke, dass man da auch innerparteilich Einfluss nehmen kann und da auch neue Wege anstreben kann.
Luk Jochimsen, lange Jahre Reporterin und Moderatorin des Politikmagazins Panorama, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in London und bis vor einem Jahr Chefredakteurin des hessischen Fernsehens und jetzt parteiunabhängige Spitzenkandidatin der hessischen PDS bei der letzten Bundestagswahl. Willkommen bei Kontrapunkt, Luk Jochimsen.
Als Auftrittsmusik für Kontrapunkt hatte sich Luk Jochimsen einen Ausschnitt aus Brecht, Weils Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni ausgewählt. Frau Jochimsen, ich frage Sie jetzt nicht nach Ihrem persönlichen Verhältnis zu dieser Musik. Ich würde gerne auf etwas anderes zurückkommen, nämlich auf die unlängst stattgefundenen Bundestagswahlen. Der Nürnberger Publizist und ehemalige Kulturdezernent Hermann Glaser hatte noch 7 Tage vor der Bundestagswahl dem PDS-Parteiprogramm das kulturpolitisch umfangreichste Konzept bescheinigt, das die Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Bereichen und der Kultur als überwölbenden Faktor darstelle und somit einen Zusammenhang zwischen Kulturarbeit und Freizeit benenne. Auf die Entscheidung der Wähler hat dieser Vorzug offenbar keinen großen Einfluss gehabt.
Das ist wohl wahr, leider, ja. Es ist eigentlich schade, dass Sie mich nicht nach Brecht-Weil fragen, denn ich habe es deswegen ausgewählt, dieses Musikstück, weil ich ein bestimmtes Defizit feststelle. Ich würde gerne mal wieder darauf aufmerksam machen, auf die nach meiner Ansicht beiden größten Schaffenden der Literatur und der Musik des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland, von denen ich finde, dass sie viel zu wenig gespielt und gehört und gepflegt werden in unserem Land. Ich habe vor 4 Jahren einen Dokumentarfilm gemacht, Frankfurt oder Frankfurt, der die beiden Städte versucht hat, die auf den ersten Blick wenig miteinander gemeinsam haben, politisch, sozial und kulturell zu vergleichen. Und ich habe vor 4 Jahren in Frankfurt an der Oder noch ein volles Dreispartentheater erlebt, eine Oper, ein Ballett, ein Sprachtheater. In Frankfurt am Main ebenso. Das Theater in Frankfurt an der Oder, obwohl das dort die letzte Stadt zum Osten hin nach Polen ist, kulturell, mit einer bedeutenden gegründeten Universität, gibt es nicht mehr. Und auch in Frankfurt am Main wird das Ballett abgewickelt, ist die Oper eigentlich nur noch reduziert auf ein bürgerliches kulinarisches Theater und das Schauspiel leidet Not und ist im Übrigen auch nicht sonderlich gut, obwohl es aus München dorthin importiert worden ist. Also zu unserem Thema zurückzukommen, das wir uns heute gestellt haben. Ich konstatiere im Jahre 12/13 des neuen Landes eher einen ständigen, überall zu merkenden Abbau an Kultur anstelle eines großen Reichtums, den wir aus den beiden Ländern, aus den beiden Gesellschaften vor 12 Jahren zusammengebracht haben.
Bärbel Bohley kann man getrost eine der prominentesten Persönlichkeiten der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung nennen. Ihre kompromisslose Haltung, die in DDR-Jahren zu Berufsverbot und Ausweisung geführt hat, ihre kompromisslose Haltung ließ sie auch in späteren Jahren gemeinsamer deutsch-deutscher Entwicklung eine unbequeme Zeitgenossin bleiben. Willkommen bei Kontrapunkt, Bärbel Bohley.
Ich lege meine Traurigkeiten fort und will sie still begraben. Vielleicht am dunklen, stillen Flusse dort. Ich will sie nicht mehr haben. Vielleicht finde ich ein Beet, wo Petersilie steht. Die nährt sich kurze Zeit von meiner Traurigkeit. Ach, könnt sie einer brauchen, ich stellte alle Last ein. Ich würde nie mehr rauchen und niemals, niemals wieder traurig sein.
Naja, so richtig optimistisch ist dieses Lied von Bettina Wegner, das Sie sich ausgesucht haben, Frau Bohley, trotzdem nicht. Es ist ein aktuelles Lied, aber Bettina Wegner hat sie ja auch in diesen Zeiten, diesen stürmischen Zeiten des Umbruchs ein ganzes Stück weit begleitet. Sie hat auch mitgekämpft, kann man sagen. Sie sind zwar vorwiegend bildende Künstlerin, beschäftigen sich damit. Deshalb vielleicht gerade gut die Frage, was hat Musik für Sie in dieser Zeit des Umbruchs, in dieser Zeit des Kampfes bedeutet?
Naja, also ich glaube, dass für uns alle Musik wichtig ist. Und dieses Lied von Bettina Wegner ist für mich nicht so traurig wie für Sie. Es ist auch ganz schön kämpferisch, finde ich. Und es hat auch so eine hintergründige, hat schon was drauf irgendwie. Und ich bin ja jetzt immer, ich lebe vorwiegend in Kroatien und wenn ich dann mal so ein paar CDs bekomme und Bettina schickt mir ihre neuen Lieder, dann muss ich sagen, sehe ich auch, dass es doch auch eine Bereicherung ist. Denn früher hatte sie das sehr viel schwerer, ihre Lieder zu schreiben und bei uns allen ist ja immer ihr Lied von dem Kind mit den Händchen im Kopf geblieben und jeder dachte, sie macht keine anderen Lieder und plötzlich kommen die CDs und es gibt auch eine neue Freiheit für sie und darüber freue ich mich natürlich.
Ich frage aber noch mal ganz aber kurz nach.
Musik war immer wichtig. Ja. Ich habe vorhin zu Ihnen gesagt, wir haben auch die Internationale gesungen. Und ich habe die als subversiv empfunden in der DDR. Völker hört. Und das war einfach wahnsinnig wichtig gewesen. Auch dieses Kämpferische sozusagen in der Musik. Eisler war sehr wichtig gewesen. Brecht. Und das war einfach, das gehörte zu uns. Und das bedauere ich natürlich auch, dass das nach 89 ein bisschen an den Rand gedrängt worden ist. Ich meine, für mich ist es noch so, das muss ich noch dazu sagen, Musik ist jetzt vielleicht noch wichtiger geworden, als das früher war, weil ich jetzt in einem Land lebe, wo man von morgens bis abends singt, vom Meer, von der Liebe und vom Wein. Und das geht einem manchmal mächtig auf die Ketten. Und da sehne ich mich wirklich nach so einem richtigen Eislerlied. Ja.
Aus dem Musikland Österreich, das ist sicher unwidersprochen, aus Österreich also stammt das Grundmaterial der deutschen Nationalhymne, des Liedes der Deutschen. Seinerzeit wurde dieses Material natürlich für einen Kaiser geschrieben. Wir haben jetzt die Gelegenheit, noch einmal sinnlich nachzuprüfen, ob dieses Ausgangsmaterial in unserer Berliner Republik noch trägt. Aus Leipzig kommt das Iturriaga Quartett, ein bereits hochdekoriertes junges Ensemble, das uns musikalisch durch die heutige Sendung begleiten wird.
Thank you.
Ein Thema mit Variationen oder Variationen über ein Thema. Live bei Kontrapunkt, das Iturriaga-Quartett aus Leipzig. Aizol, Itariogatia, Jokine, Iturriaga, Goitia und Katja Stuttmeier, Viola und Rebecca Riedel, Violoncello. Ich habe das nicht so ganz gut geübt, aber ich kriege das Spanische schon noch rüber. Sie hörten den zweiten Satz aus Josef Haydns Streichquartett in C-Dur, Opus 76, Nummer 3, Poco Adagio Cantabile.
Es ist mir jetzt während des Hörens des Stückes durch den Sinn gegangen, Frau Jochimsen, wäre lax gefragt, sehr salopp gefragt, dem Stück seine monarchistische Historie vorzuwerfen, oder ist es nicht eher so, dass eine grandiose Melodie, wie die eben gehörte, um mit Wolfgang Ullmann zu sprechen, die Dinge wieder ins richtige Maß und die richtige Reihenfolge bringt?
Also ich finde, es ist das eine vom, dass dieses Musikstück, was wir gehört haben, nicht zu trennen von der Nationalhymne, die wir eben auch kennen und auch singen und auch erleben. Es zeigt im Grunde die unglaubliche Tiefe und Größe von Musik. Es ist eben eine ganz klassische Variation möglich, und es ist auch das Musikstück möglich der Massen.
Nun haben sich ja nach dem Krieg eigentlich die beiden deutschen Staaten um dieses gemeinsame kulturelle Erbe, um das klassische kulturelle Erbe, eher ein bisschen gekabbelt. Jedes deutsche Staatsgebiet, wenn ich das mal so sagen darf, hat die Klassik für sich selber reklamiert und versucht, sie weiterzuentwickeln. Welcher dieser beiden deutschen Staaten ist in Ihrer Meinung dabei weitergekommen, Herr Ullmann, Frau Grifahn?
Also ich kann einerseits Frau Jochimsen schon zustimmen. Aber Frau Jochimsen, ich komme nicht an der Tatsache vorbei, das ist ja keine Nationalhymne, was der Haydn da geschrieben hat. Und ich muss gestehen, ich habe, gibt im Englisch, sagt man, I feel a little misgiving with that. Also wenn das als Nationalhymne gesungen wird. Und das ist eben was Besonderes und was besonders Schwieriges mit den deutschen Nationalhymnen. Ich will Ihnen eine Story erzählen. Ich war auf ziemlich subversive und konspirative Weise mit ungarischen, westdeutschen und ostdeutschen Theologiestudenten in einem verborgenen Dorf in Südungarn, und wir haben dort gearbeitet, es war wunderbar. Und dann war der Schlussabend, und sagt plötzlich eine junge Ungarin von den ungarischen Theologen, und jetzt singen wir unsere Nationalhymne. Ich bin aufgeschwungen und sage, bitte nicht, wir kommen in große Probleme, nicht? Es waren ja Ost- und Westdeutsche. Also das ist ganz schwierig. Und ich finde eben, an einem Punkt kann ich wieder nachfühlen, was Sie gesagt haben. Das ist ja keine imperialistische oder monarchistische Musik. Das ist eben klassisch. Ich verwende gerne das heute verhasste Wort und absichtlich. Aber auf der anderen Seite, das ist der Punkt, den Frau Jochimsen angesprochen, muss ich zugeben, ich habe das Stück ja zu DDR-Zeiten fast regelmäßig Mitternacht gehört, weil wir Deutschlandfunk gehört haben, nicht? Und 0 Uhr wurde es gespielt. Und ich bin jedes Mal, das gebe ich gerne zu, sentimental geworden. Wegen des Nationalhymnencharakters dieses Stückes oder dieser Verfremdung zur Nation.
Also doch, ja.
Naja, aber eben, ich finde es verfremdet, aber ich habe damals gedacht, was für ein elendes Volk sind wir. Wir haben weder einen Kaiser noch eine gemeinsame Regierung. Es ist schrecklich. Und auf solche Gefühle, sind ja Gefühle, kam ich eben jedes Mal, wenn dann 0 Uhr dieser Haydn ertönte.
Gab es denn, Frau Bohley, solche Gefühle auch in der Gruppierung, die sich um die Reform, um die Veränderung der Gesellschaft in der DDR gekümmert hat? War man da so ein bisschen sentimental, wenn die Westhymne erklang?
Also das kenne ich eigentlich nur von meiner Schwiegermutter, die immer sehr sentimental wurde. Also ich bin da nicht so sehr sentimental geworden. Ich habe dann meistens noch abgewaschen dabei. Also ich muss sagen, Zur Nationalhymne hatten wir natürlich immer auch ein gebrochenes Verhältnis zu unserer eigenen und eigentlich zu jeder. Vielleicht hatten wir überhaupt ein gebrochenes Verhältnis zur Nation. Und ich glaube, darin liegt auch die Ursache, dass man es immer etwas weggeschoben hat. Herr Ullmann gehört da schon zu denen, die irgendwie etwas mehr darüber nachgedacht haben als meine Generation. Also wir sind eigentlich mit einer Abneigung da aufgewachsen.
Frau Griffan.
Man über den Begriff Nation wieder diskutiert, wo die Globalisierung als Kontrapunkt da ist und man gesagt, jetzt müssen wir eigentlich wieder auf unsere Nation uns besinnen und versucht auch da ein Stück Ost und West zusammenzuführen. Und wenn Sie fragen, ja, wer hat es da eigentlich von den beiden Staaten weitergebracht? Das, was uns eigentlich immer eint, ist ja ein Stück die Geschichte, wo solche Musikstücke oder Goethe oder Schiller oder was auch immer herausgekommen ist. Und wir lassen ein bisschen aus die Geschichte der letzten 40 Jahre. Da haben wir einige Schriftsteller, die wir dann vielleicht etwas hochheben. Aber im musikalischen Bereich, denke ich, gibt es so Zeitpunkte oder Momente oder Punkte, die sind einem dann in Erinnerung, pur oder was weiß ich, was Karat. Alles für Gruppen, ja, Karat auf der einen Seite und die Scorpions auf der anderen Seite mit Wind of Change oder so. Das sind so Punkte, aber ich glaube nicht, dass sie so als gemeinsame Geschichte eingehen wie Goethe, Schiller oder Haydn oder Beethoven oder Mozart oder was auch immer, wobei wir da auch die Österreicher auch noch mit einbeziehen. Das ist ja auch immer das Problem, dass wir uns da schon wieder immer sehr kolonialistisch verhalten und das ein Stück auch immer als unsere Geschichte darstellen, was ja auch nicht korrekt ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber gerade die Klassik hat uns ja immer verbunden, auch in den Zeiten, als wir getrennt waren. Denn ich kann mich auch erinnern, ich war zu der Zeit Bildungsreferentin vom Christlichen Verein Junger Menschen. Und Musik und klassische Musik war etwas, was wir da auch gemeinsam in Friedensbereichen oder sowas auch gemacht haben.
Ich möchte trotzdem noch mal nachbeißen, dieses kulturelle, gemeinsame kulturelle Erbe betreffend. Jochimsen hat ja Brecht Weil als eines der größten Erbstücke bezeichnet, das der jeweilige deutsche Staat sich ja auch jeweils in seiner Art und Weise dann angeeignet hat. Christian Höppner, in der Bundesrepublik ging man damit ja, ich würde mal sagen, eher ambivalent um. Man hat es aufgeführt, es galt automatisch als progressiv, wenn man sich damit beschäftigte, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich geprägt von den persönlichen Erfahrungen. Also ich habe viel Unkompliziertheit, viel Unverkrampftheit in Begegnung mit dieser Musik erlebt, genauso auch wie mit diesem Haydn-Quartett. Also die Pervertierung unter Umständen, die Besetzung der Musik, muss ich mir ja nicht zu eigen machen. Diese Musik ist ja ein Wert an und für sich. Und ich finde, wir haben jetzt die Chance, nach der Wiedervereinigung auch wieder neu zu gucken. Und Sie sprachen das Erbe an, haben Goethe, Schiller, Bach zum Beispiel auch genannt, was ja unbestritten ein Erbe aller Deutschen ist. Ich glaube, es braucht einfach auch noch Zeit. Wir müssen Zeit lassen. Die Schienen, die unterschiedlichen Entwicklungen, die wir in den Zeiten der Trennung gehabt haben, auch als ein gemeinsames Erbe zu begreifen. Aber ich bin da sehr hoffnungsfroh.
Matthias Schüssler. Ja, einen Punkt möchte ich daraus aufgreifen. Und zwar, dass es wirklich doch so ist, dass man sich auf das besinnen sollte, was von dem kreativen Künstler im Ursprung entstanden ist und nicht in welcher Form es sozusagen dann von irgendjemanden in Anspruch genommen worden ist. Und ich möchte gerne auch eine Brücke schlagen und beziehungsweise eine Hilfestellung aus der Kunst, bildenden Kunst geben, die ja auch zur Kultur gehört. Und da ist es ja so, dass es sehr schön funktioniert, denn es gibt Klassik und Moderne. Also ich will jetzt nur ein ganz pragmatisches Beispiel, weil es ja jetzt gerade so aktuell ist. Wir haben ja hier so auch nicht keine Konkurrenz zu Berlin, aber so eine Art kleine Museumsinsel mittlerweile, alte Pinakothek, neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne. Und in der bildenden Kunst ist es einfach so, das weiß ich auch aus Erfahrungen mit befreundeten Künstlern, dass da durchaus, um das jetzt mal so, der Begriff klassisch-moderne, das Klassische genauso akzeptiert wird und seinen Wert hat. Das geht sogar so weit, dass man sagt, ohne die Höhlenmalerei, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so auf das Archaische zurückführe, hätte es das und das gar nicht die Anfänge geben. Und ich denke, man sollte da doch ein offenes Bewusstsein entwickeln, dass man sagt, man konzentriert sich jetzt nicht nur auf Klassik oder nur auf Moderne, sondern dass es in seinem Bestand auch seine Wertigkeit hat.
Ja.
Aber wenn ich da mal ganz kurz etwas dagegen sagen darf, also ich war heute in der Pinakothek der Moderne und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass von den großen DDR-Malern, und wir hatten ja vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch eine große Kontroverse, ob die Bilder des sogenannten sozialistischen Realismus reine staatliche Auftrags- und Propagandakunst und von daher minderwertig seien in diesem Land. Also dass die große Kunst, die es in der DDR gegeben hat jetzt, der bildenden Kunst, Sitte, Töpke, Mattheuer, gehen Sie mal durch die Pinakothek der Modernen in München. Da finden Sie kein solches Bild, kein einziges, keinen einzigen dieser Maler. Um nochmal auf Brecht Weil zurückzukommen, ich finde, da gehört eben auch eine Eisler dazu. Da gehört zum Beispiel auch sowas wie die Diskussion über Auferstanden aus Ruinen vielleicht dazu. Ist das nicht auch eine beachtenswerte Musik gewesen? Also ich finde, wir sollten eigentlich nicht so tun, als hätten wir den Reichtum der beiden Gesellschaften 12 Jahre nach der Einheit gemeinsam aufgegriffen und daraus ein großes Pfund gemacht, es sei denn, ich fahre durch ein Land mit blinden Augen und mir fällt das nicht auf oder mit Ohren, die das nicht hören.
Also ich wollte gerne darauf reagieren, also auf den Sitte und Tübke und wie sie alle heißen. Ich muss sagen, die hatten ihre Ausstellung. Die hatten schon ihre Ausstellung noch als die Mauer im Westen, das darf man einfach nicht vergessen. Aber es gab sehr viele Maler, die sind in der DDR auf keinen grünen Zweig gekommen. Es war gar nicht so einfach, als Maler in der DDR tätig zu sein. Man musste nämlich im Verband bildender Künstler sein, um nicht sozusagen als asozial zu gelten. Und diese Leute, die haben am allerwenigsten das geschafft, nach der Wende wieder auf ihre Füße zu kommen. Die haben zu DDR-Zeiten versucht, so heimlich wie möglich zu arbeiten, so wenig wie möglich aufzufallen. Und diese ganze Generation, von der spricht ja gar keiner. Und ich bin der Meinung, da sind eher Leute dabei, die hier in die Pinakothek gehören und nicht unbedingt Herrn Sitte. Das ist wirklich eine Frage dann wirklich über die Qualität. Und bloß weil Sitte in der DDR ein großer Maler war, ist die Frage, ob er wirklich ein großer Maler war. Das müsste man einfach diskutieren. Und diese Diskussion fehlt einfach.
War bei den Komponisten sicher ganz ähnlich. Wir sind jetzt eigentlich im Bereich der Hochkultur, muss man sagen. Also wir sind bei den Komponisten, wir sind bei den Opernhäusern, aber bei den Theatern, bei den Orchestern. Und man sagte, die DDR war ausgezeichnet ausgestattet mit Orchestern, mit Opernhäusern.
Ich muss da einfach fragen, Herr Uhlmann, wie geht's Ihnen, wenn Sie hören vom Kulturland DDR, das angeblich so viel zu vererben hatte? Wie ist Ihnen da zumute?
Naja, also schon so ähnlich wie bei Frau Boley. Wir sind befreundet mit einem Berliner Maler, sehr begabten Mann. Der hatte es sogar geschafft, Frau Boley. Der hing in der Nationalgalerie und der ist abgehängt worden. Nicht aus künstlerischen Gründen, sondern das sind die berühmten Intrigen gewisser Leute untereinander. Also ich denke schon, da darf man streiten. Auf der anderen Seite denke ich, müsste man jetzt so weit sein, dass der Streit ästhetisch ausgetragen wird. Dass man also nicht mehr Brecht ablehnt, weil er marxistisch gedacht hat.
Aber
oder
hat
eben
Brecht ablehnt?
Maler ablehnt, weil die in dem Verband bildender Künstler waren, sondern dass man sagt, ist das tragbar, was der Sitte gemacht hat oder nicht. Darüber lässt sich wirklich streiten. Und ich denke, mittlerweile ist es also in der Bundesrepublik so, dass also niemand mehr so verbohrt ist, den Brecht und Weil Dessau übrigens auch nicht zu vergessen, nicht als unentbehrliche Stücke unserer Kultur zu erkennen, weil sie in der DDR waren und weil sie politisch links gedacht haben, auch linke Irrtümer geteilt haben. Das alles sind doch verschiedene Dinge gegenüber ihren Kunstwerken, die eben etwas Eigenständiges sind. Und das war, deswegen wiederhole ich, was ich vorhin gesagt habe, das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der DDR. Die Kunst ist eben nicht, wie Krass mal gesagt hat, dazu da, als Geranie auf politischen Rednertribünen zu stehen, sondern die hat was Eigenes auszusagen. Und das hatten durchaus diese Künstler, die in der DDR lebten, auch. Und nicht zuletzt deswegen gerieten sie dann ja auch immer wieder mal mit der Kulturpolitik der Partei aneinander.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu der Frage Brecht und Weil. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich überhaupt im Theater war, und das in einem Provinztheater in Mülheim an der Ruhr, das nur beschickt wurde durch Wanderbühnen, habe ich Brecht gesehen. Also das war durchaus ja auch in der Bundesrepublik ein etablierter Künstler. Und ich habe den Eindruck...
Er war lange. Lange absolut wurde er nicht gespielt.
Das naja, war aber ich meine...
Der Mauerbau war eine der wenigen Instrumente, die man erfunden hat, zu sagen... An westdeutschen Bühnen wird Bertolt Brecht nicht gespielt.
Nee, das dauerte Jahrzehnte. Es stimmt einfach schlicht nicht.
Frau Grefan, wann haben Sie denn den in Mülheim gesehen?
66, 67 um den Dreh rum, 68 um diese Zeit herum. Und deswegen, wenn das in Mülheim an der Ruhr und dann beschickt von der Düsseldorfer Landesbühne rumgeschickt wird, dann war das sicherlich auch noch an anderen Bühnen zu sehen, nicht nur in Mülheim. Und Brecht hat mich sozusagen am meisten mitbegleitet in meiner Jugendzeit. Und ich denke, dass es in den letzten 12 Jahren ein Stück zurückgegangen ist. Das hat ein bisschen mehr mit Zeitgeist zu tun, denn mit der Frage, ob man Brecht künstlerisch ablehnt oder nicht, sondern der Zeitgeist hat im Moment ganz andere Blüten hervorgebracht. Das sieht man auch daran, dass die neuen Berliner Aufführungen von Brecht also sehr, sozusagen stylisch sind, ja, und das ist etwas anderes, glaube ich, als die künstlerische Ablehnung von Brecht oder zu sagen, weil er ein DDR-Künstler war, wird er in der Bundesrepublik nicht gespielt. Das, glaube ich, stimmt einfach nicht.
Herr Schüssler, Sie werden heute sozusagen den Part des Zeitgeistvertreters nicht ganz los als FDP-Politiker. Ich meine, Musik von Eisler oder von Dessau hat weniger eine Rolle gespielt in Ihrem Wahlkampf. Ich möchte noch mal auf dieses Symbol, auf den Symbolcharakter zurück, den Musik ja haben kann. Wäre es denn so, dass Sie eine ganz andere Ästhetik, zum Beispiel auch für eine Nationalhymne, sich vorstellen könnten? Sollte man weg von diesem klassischen Symbolismus, sollte man ihn ein bisschen anreichern, ein bisschen pfeffriger machen?
Also das ist ja das, was ich vorhin schon andeuten wollte, dass man durchaus den Wert bestehen lassen sollte, ohne dass man jetzt das gleich revolutioniert. Natürlich kann man sich Gedanken machen. Man
könnte ein Schlagzeug dazu tun.
Nein, ich würde mal sagen, vielleicht Gedanken weitergehen, dass man über eine neue beziehungsweise eine europäische Hymne nachdenkt, in der Richtung eher, aber nicht sozusagen das Bestehende verwirft. Das wollte ich ja vorhin sagen mit der bildenden Kunst, dass das da eben nicht der Fall ist, dass man sagt, das kommt jetzt, wird jetzt verbrannt oder wird weggeschmissen, sondern das hat immer noch seinen Bestand, aber man weiß, dass es eben nicht, ich will jetzt auch nicht sagen im Trend, weil das falsch ist, denn es gibt ja verschiedene Richtungen auch in der zeitgenössischen Kunst, aber dass es einfach nicht mehr modern ist, aber es gehört mit dazu, es gehört zur Kulturgeschichte mit dazu. Und was Brecht anbelangt, da darf ich doch hier sagen, das ist jetzt nicht so besonders wichtig, aber an unserem Gymnasium in Oberbayern, was nun nicht gerade in einer sehr progressiven Umgebung ist, wurde Dreigroschenoper als Schultheater aufgeführt. Das heißt, unsere Schule hat damals, das Benediktinergymnasium Ettal, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber war da eigentlich schon in den 80er Jahren recht progressiv und hat das sozusagen von Haus aus auf die eigene Bühne gebracht und nicht mit Wandertheater und so weiter. Ich denke, es kommt immer darauf an, auch auf das Bewusstsein im Umgang mit der Sache. Und ich würde auch gar nicht so sehr dafür plädieren, dass man jetzt sagt, hier, man trennt politisch oder Ost-West. Ich denke, es hat doch eine andere Tiefe und im Aspekt, ob jetzt politisch akzeptiert oder nicht, gibt's ja eines der besten Beispiele, ist ja das Thema mit der entarteten Kunst, was ja auch hier in München entstanden ist. Und für mich gibt es eigentlich kein besseres Mahnmal als das Haus der Kunst, was damals eigentlich für einen ganz anderen Zweck gebaut wurde, aber heute, dank auch Dr. Vitali, doch konterkariert wird. Und da muss man eigentlich, ich denke, wichtig ist, stärker Bewusstsein zu schaffen, auch in der Tiefe. Da, denke ich, haben wir große auch Herausforderungen vor uns, will ich das jetzt mal so sagen.
Ich will noch mal was zu den Nationalhymnen sagen. Ich habe zeitweise den Gedanken unterstützt, die Brechtsche Kinderhymne als Nationalhymne nach der Vereinigung zu verwenden. Ich bin aber, je länger ich drüber nachdenke, zu der Meinung gekommen, es passt nicht so richtig. Das hängt eben mit der besonderen geschichtlichen Situation der Deutschen als Nation zusammen. Hoffmann von Fallersleben, naja, wir singen ja eben die erste Strophe nicht, was eben auch eine etwas seltsame Sache ist. Ne? Ich bin auch dafür, dass wir sie nicht singen, im Gegensatz zu anderen Leuten. Aber Brechts Kinderhymne ist meines Erachtens ist ein schönes Gedicht, und der Geist, der aus ihm spricht, ist mir ganz aus dem Herzen gesprochen. Aber als Nationalhymne geht's eben nicht, weil man ganz deutlich merkt, das Gedicht ist ein Gedicht, das den deutschen Nationalismus kritisiert. Und das ist nicht das Thema für eine Nationalhymne. Das ist eben schwierig. Und also wenn es nach mir, ich bin ja nun von Beruf Kirchengeschichtler, ich würde sagen, die eigentliche deutsche Nationalhymne, die stammt aus dem 16. Jahrhundert. Wach auf, du deutsches Land. Also werden Sie alle sagen, kennen wir gar nicht und wird wahrscheinlich auch nicht zu popularisieren gehen. So ist das in Deutschland.
Ich bin in der unangenehmen Situation, jetzt eine Zäsur setzen zu müssen. Hinweisen will ich auf unsere feste Rubrik bei Kontrapunkt hier, nämlich die intensivere Befragung eines unserer Gäste, der oder die durch seine Arbeit, seinen Lebensweg immer wieder Grenzen überschritten hat, Grenzen geografischer, ideologischer, künstlerischer, stilistischer Art. Als Grenzgängerin ausgewählt haben wir für die heutige Sendung Bärbel Bohley. Mit ihr sind wir im Gespräch nach der folgenden Musik. Das Iturriaga-Quartett spielt nun das Präludium aus Günter Raphaels Streichquartett in C-Dur, Opus 9. Live bei Kontrapunkt in Bayern 2 Radio und MDR Kultur, das Iturriaga Quartett mit einem Satz aus Günter Raphaels Streichquartett Opus 9.
Tja, und als Grenzgängerin bei Kontrapunkt in einer intensiveren Befragung Bärbel Bohley, Grenzgängerin wider Willen, ja, eigentlich 1968, da 88, genau, da fanden sich ja plötzlich im überaus freien England wieder. Was war das für ein Gefühl? War das nicht ein Kulturschock für jemand, der in den Westen aus der damaligen DDR noch gar nicht so oft rausgekommen war?
Naja, das war schon Kulturschock, aber mein Ziel damals war ja eigentlich nur wieder zurück zu können. Also ich habe diesen Kulturschock nicht richtig genießen können, obwohl ich die meiste Zeit im Britischen Museum verbracht habe, weil ich kein Geld hatte, was großartig anderes zu machen. Und da war es warm und trocken. Ich kenne das also in- und auswendig jetzt.
Ja, Frau Bohley, vielleicht noch ein paar Worte zur Vorgeschichte, die möglicherweise auch gerade für die Hörer in Bayern interessant sein könnte. Es hat ja alles damit zu tun, mit einer Widerständigkeit, die Sie an den Tag legten in Ihrer Arbeit als Malerin, aber auch mit Ihrem Engagement für Menschenrechte.
Ja, sicher. Das war der Grund. Das war nicht gefragt in der DDR.
Und jedenfalls sagte man dann irgendwann, Frau Bohley, Sie wollen wir hier nicht mehr. Und es gab dann diese Abschiebung, diese Quasi-Abschiebung nach England. Sie kamen wieder, die Wende war noch längst nicht abgeschlossen und die deutsche Wiedervereinigung auf weniger als dem halben Wege, vermute ich mal, da äußerten Sie schon Unbehagen an der Art, wie die Dinge liefen. Und wir vermuten, dass so ein politisches Unbehagen ja auch immer einen kulturellen Hintergrund hat. Was lief da nicht zusammen und läuft da nicht zusammen Ihrer Meinung nach?
Naja, im Grunde genommen war das eine Kulturrevolution schon, die man irgendwo auch im Kopf hatte. Es ging auch um eine andere politische Kultur unter anderem. Und davon ist natürlich wenig übrig geblieben. Ich muss sagen, in den Jahren nach 89, wenn ich heute zurückblicke, gab es davon viel mehr Spuren als heute. Also ich glaube, nach 89 war die Gehässigkeit unter den Politikern, unter den Parteien nicht so groß wie heute. Es gab einfach dieses Gefühl, da liegt eine große Aufgabe vor uns und da müssen wir gemeinsam rangehen. Es gab Unterschiede, aber nicht so viel Gehässigkeiten, wie ich sie jetzt aus der Ferne gerade beobachten kann.
Mit welchem Umstand könnten die geschuldet sein, dass die sozusagen sich verstärkt haben, verstärkt hochgekommen sind? Haben
sie ja, ich glaube, das war doch eine Zeit 89, 90, das Aufbruch. Einmal für uns und natürlich auch eine Herausforderung für die ganzen westlichen Politiker. Die mussten ja im Grunde genommen mit dem Schlamassel, den die SED da übrig gelassen hatte, fertig werden. Und insofern waren alle gefragt. Das Problem war nur, dass wir nicht sehr lange gefragt waren, die Leute aus dem Osten. Also unsere Warnungen sind ja sehr schnell irgendwie beiseite gedrängt worden. Es war uns ja damals schon klar, 89, dass das nicht einfach so geht, dass wir uns nur anpassen müssen und dann sind alle Probleme beseitigt. Also das Anpassungsproblem läuft ja eigentlich bis heute mit uns mit. Also diese Forderung sehe ich immer wieder. Und insofern darf man eigentlich den Blick wirklich mal zurückschweifen lassen und sollte viel genauer darüber reden, als wir das jetzt machen können, was wir eigentlich für Vorschläge damals auch eingebracht haben. Für mich ist es nach wie vor sozusagen eine unvollendete Revolution, aber die läuft, weil es eine Kulturrevolution ist. Und so wie heute, glaube ich, hier Politik gemacht wird, wie sie sich auch in den Medien darstellt, so hat sie eigentlich keine Zukunft für die Menschen.
Können Sie zwei, drei Beispiele, konkrete Beispiele solcher konkreten Vorschläge uns sagen, die nicht realisiert worden sind, die nicht akzeptiert worden sind? Was lag Ihnen da besonders am Herzen und was hat davon überhaupt nicht funktioniert?
Also da gibt es natürlich auch schon Unterschiede zwischen Herrn Ullmann und mir oder zwischen den Gruppierungen, aus denen wir kommen. Also wir vom Neuen Forum zum Beispiel waren schon damals der Meinung, dass die DDR, die übrig gebliebene, sozusagen für eine bestimmte Zeit ein Sondergebiet sein müsste, weil eben die Aufgaben dort ganz besondere sind, weil es dort ganz besondere Schwierigkeiten gibt. Wir haben schon durchaus gewusst, dass die Menschen anders geprägt sind, weil wir selber auch eine andere Prägung hatten. Dass nicht einfach alles mit einer Colaflasche plötzlich und mit einem neuen Westauto
dass das uns nicht zu neuen Menschen macht. Das war einfach uns schon klar, dass die Prägungen sehr, sehr viel tiefer sind.
Waren das jetzt vorwiegend auch materielle Überlegungen, dass Sie gesagt haben, naja, wir brauchen eben eine Zeit, bis wir gleichgezogen haben oder ähnlich hochgezogen haben, oder waren das eher kulturelle, vielleicht humanistische Überlegungen?
Nein, es ging vor allen Dingen darum, dass wir uns erstmal finden. Denn ich meine, die ganze Bewegung des Herbstes 89 war ja eine Explosion. Davor waren es ja eigentlich wenige. Und es gab eigentlich keinen richtigen Diskussionsprozess. Ich kann mich an eine Fernsehsendung 89 oder Anfang 90 vielleicht erinnern, in der Leute darüber gesprochen haben, wie sie sich vorstellen, wie ihre Region mal gestaltet werden sollte. Da waren alle der Meinung, das sollte ein Naturschutzgebiet werden. Das sollte der Darßer Urwald, die Sächsische Schweiz, Mecklenburg-Vorpommern. Das war eine Idee, nachdem sie gesehen hatten, wie die DDR wirklich so schrecklich mit der Umwelt umgegangen ist. Da wollten alle, dass wenigstens jetzt die Umwelt irgendwie geschont wird.
Ich nehme an, Sie würden heute keine Andeutung einer Mehrheit dafür wieder zusammenkriegen.
Ganz sicher nicht. Aber die Zeit hat gefehlt, überhaupt das zu diskutieren. Und insofern haben sich sehr viele einfach überrumpelt gefühlt.
Nun kann ja auch Widerstand eine Heimat sein, eine geistige Heimat sein.
Ja, das wäre auch sehr schön, wenn das in irgendeinem dieser ganzen Kulturprogramme und Bildungsprogramme der Parteien auftauchen würde, dass sozusagen es auch gelehrt werden müsste, wie kann man Widerstand lernen.
Sie haben aber dann eigentlich in der Folge in fast allen politischen Parteien Freunde, vielleicht persönliche Freunde gefunden.
Na, eigentlich war es mehr so, dass meine Freunde alle in irgendeine Partei gegangen sind, bloß ich nicht.
Also
eigentlich sind das meine alten Freunde und Bekannten und die sind einfach natürlich, jeder nach dem, was er sich vorgestellt hat, zur Gestaltung des Lebens beitragen zu können, sind die in Parteien gegangen. Die einen in die CDU, die anderen zu den Grünen oder zur SPD. FDP, also in all diesen Parteien gibt es Leute, die ich noch aus der DDR-Zeit kenne.
Aber Sie selber haben dann eigentlich kein Zuhause gefunden in einer dieser bürgerlichen Gruppierungen?
Naja, man kann ja fast sagen, dass in all diesen Parteien ja auch kaum die Leute aus der DDR großartig ihren Platz gefunden haben. Es ist ja fast so, als wäre Frau Merkel die Einzigste.
Sagen Sie uns ganz kurz noch, Sie haben Ihre politische Tätigkeit, wenn man das so sagen darf, und vielleicht auch erst in zweiter Linie verlagert. Sie wohnen in Kroatien, Sie haben das vorhin gesagt. Ich glaube nicht, dass Sie dort aufgehört haben, ein politisch aktiver und bewusst denkender Mensch zu sein. Was treiben Sie dort?
Nein, ich habe 3 Jahre in Bosnien gearbeitet und lebe jetzt in Kroatien und mache dort ein Kinderprojekt. Der Abstand bekommt mir ganz gut. Was ich noch sagen wollte zu unserer Diskussion vielleicht heute Abend, das ist mir bei dem letzten Stück eingefallen. Es ist ja nicht so, dass ein DDR-Künstler nur ein DDR-Künstler war, der noch 89 in der DDR gewirkt hat. Es sind ja vorher sehr, sehr viele weggegangen. Und wenn Sie vorhin mich an England erinnert haben, da hängt natürlich auch in der Tate Galerie Herr Penck oder da hängen andere Leute. Es sind Sänger weggegangen, Biermann, der hat viel aus der DDR mit hier rübergebracht. Es sind Schriftsteller rübergegangen. Und ich glaube, dass im Grunde genommen es eine größere Spur fast gab von dem, was in der DDR geschehen ist auf kulturellem Gebiet. Also da gab es eine größere Spur im Westen als umgedreht. Also wir haben ja noch nicht mal unsere eigenen Leute lesen können. Die haben ja im Westen veröffentlicht. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, meine erste Penderecki-Platte, die habe ich mir in Polen gekauft. Da galt ja in der DDR noch als dekadent. Und insofern hat es wirklich noch ganz andere Wurzeln, worüber wir sprechen. Also nicht, das fängt nicht erst 89 an. Das hat eine viel längere Geschichte. Es ist eigentlich wirklich, seitdem wir getrennt sind, gibt es diese Geschichte, die man einfach mal aufdröseln müsste und wo man wirklich viel genauer drüber nachdenken müsste.
Man mag es nicht glauben, wenn man Sie so reden hört, aber trotzdem muss ich fragen, haben Sie resigniert auf gewisse Art und Weise in der deutschen Politik?
Ich warte ab. Ich kann warten. Ich habe immer gewartet. Also das weiß ich, dass das so keine richtige Zukunft hat, daran glaube ich nicht. Also die Leute wollen irgendwie mehr Ernst haben und sie wollen nicht so viele Lügen haben und sie wollen einfach auch ernster genommen werden.
Danke, Bärbel Bohley, Grenzgängerin in der heutigen Ausgabe von Kontrapunkt. Über den Stand der Dinge und mögliche Ausblicke, die deutsche Kulturlandschaft betreffend, speziell die der Musikkultur, wollen wir gleich in der nächsten Gesprächsrunde reden. Zuvor hören wir noch einmal das Iturriaga-Quartett mit einem Scherzo aus Beethovens Streichquartett Opus 18, Nummer 2.
Bei Kontrapunkt in Bayern 2 Radio und MDR Kultur, das Iturriaga-Quartett aus Leipzig. Die Wahlen sind gelaufen die Signale aus der Kultur, aus den Musiklandschaften sind bedrohlich. Es gibt ja zynische Stimmen, die sagen, gerade die Wiedervereinigung sei schuld gewesen, dass für die Kultur letztlich kein Geld mehr übrig sei. Der Soli, der fließt in wirtschaftliche Stützungsmaßnahmen, nicht etwa dahin, irgendwelche Theater, Orchester oder gar Bildungssysteme, kulturelle Bildungssysteme zu retten oder zu erhalten. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite fordert beispielsweise die FDP explizit in ihrem Wahlprogramm, dass Kultur eine wirtschaftliche Dimension haben müsse. Andersrum wettert wieder der vorhin schon mal zitierte Hermann Glaser, Kultur dürfe keinesfalls zur Beute wirtschaftlicher Dominanz werden. Profitmaximierung hätte in diesem Bereich einfach keine Rolle zu spielen. Was ist denn nun zu tun? Was ist richtig, was ist falsch? Werfe ich einfach mal in die Runde. Wer sich zuerst meldet, ist dran.
Also die FDP ist ja gerade angesprochen worden. Ich bin noch nicht die ganze FDP, das will ich noch mal dazu sagen. Und die FDP besteht auch nicht aus dem Guido Mobil alleine. Ja, nein, gut, ich bin ein Vertreter.
Fuhr heute noch in Berlin rum, muss man sagen.
Ist auch nicht allein auf das Guido Mobil zu beschränken, denn die FDP hat ja auch Inhalte, auch kulturpolitische Inhalte. Und ich sehe da auch nichts Schlechtes daran, um das nochmal kurz zu erwähnen, dass man gegen Politikverdrossenheit mit etwas Eventcharakter vorangeht. Aber das darf eben nicht alles sein. Und was Kulturpolitik anbelangt, ich arbeite ja beruflich auch im Kulturbereich und zwar eben auch mit Künstlern und bin da auch mit Sponsorenakquisitionen, Finanzakquisitionen befasst, auch schon früher als Mitherausgeber eines kleinen Kunstjournals hier für München. Und da weiß ich natürlich auch, wie hart das ist. Und der Punkt ist natürlich der, dass die Kultur im Allgemeinen, egal jetzt ob Musik oder bildende Kunst oder Theater oder Film, unter dem schwachen Aspekt leidet, dass wenn gespart wird, wird zuerst an der Kultur gespart. Nun kann es natürlich auch nicht sein, wenn kein Geld da ist, dass der Fehler ist halt der, dass wenn man sich zu sehr auf den Staat verlässt, dass dann irgendwann nichts mehr kommt. Und deswegen ist die Idee, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, gar nicht so schlecht. Ich will da ein konkretes Beispiel nennen. Ich hatte zu dem Projekt auch eine Veranstaltung gemacht mit dem damaligen Kulturreferent der Landeshauptstadt München, ihrem Parteifreund Professor Julian Niederrömelin, zu diesem Thema, nämlich München im Kunstlicht, der in ganz beachtlicher Weise damals für dieses Projekt 1,5 Millionen Mark damals noch von der freien Wirtschaft organisiert hatte. Und der Beitrag vom Kulturreferat der Landeshauptstadt war natürlich entsprechend klein. Und das Projekt wäre eigentlich, war erwartet, noch mehr draus zu machen, als gemacht worden ist. Aber das ist halt immer mangels Masse, geht das nicht so einfach. Kann man ja auch nachvollziehen, aber der Punkt ist ja der, dass man einfach dazu übergehen muss, das ist auch meine Devise und letztlich auch die Vorstellung der FDP, dass man stärker mit der Wirtschaft kooperiert, stärker an Sponsoren, eventuell sogar das vereinfacht durch Stiftungsrecht, also innovativer zu gestalten.
Aber und das, so weiter. Das haben wir ja nun novelliert, das
Stiftungsrecht. Ja.
Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. CDU.
Also ich konstatiere doch schon eine gewaltige Schieflage, wenn ich Anspruch und Wirklichkeit betrachte. Wir sind in einem Land der Dichter und Denker und wir haben eine dramatische Situation. Ich wage die These, dass wir uns auf dem Weg zu einer authentisch autistischen Gesellschaft befinden, wenn die Entwicklung, so wie sie im Moment ist, weitergeht, wenn wir nicht gegensteuern. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir im Wahlkampf etwas mehr über Bildung und Kultur gehört hätten. Nicht nur in den Parteiprogrammen, sondern auch im tatsächlichen Wahlkampf. Das wäre doch toll gewesen, wenn der Kanzler und der Kandidat in einem ihrer berühmten Duelle vielleicht sich auch mal dafür ausgesprochen hätten, dass die Kinder eben nicht nur den Computer bedienen können müssen, sondern dass sie auch in den musischen Fächern eine Kompetenz erlangen. Medienkompetenz, künstlerische Kompetenz, kreative Kompetenz. Wir wissen es inzwischen.
Das hat der Kandidat explizit abgelehnt. Er hat also da gesagt, dass es sozusagen wir denen endlich mal wieder das Lernen und die Naturwissenschaften und die harten Fakten beibringen.
Das verhindert ja nicht, dass der Kanzler sich trotzdem dazu äußert.
Hat er auch gemacht, das habe ich selber gehört.
Ich nicht.
Nicht im Duell, aber in den in Veranstaltungen.
Aber ich meine, Sie haben doch vollkommen recht, wir diskutieren, dass wir uns drei Opernhäuser in Berlin einfach nicht leisten können. Wir als große Kulturnation. Wir leisten uns Bonner Ministerien, die eine irrsinnige Verschwendung von öffentlichen Geldern darstellen und schreiben das auch noch fest auf weitere Jahre. Es ist ja nicht so, wie es immer heißt, der Staat hat kein Geld mehr und es ist kein Geld da. Es ist ja Geld da, es wird Geld für andere Dinge ausgegeben. Und ich möchte nur noch mal auf das Thema des heutigen Abends zurückkommen und erinnern, ich bin ja aufgewachsen als junges Mädchen nach 1945 in Frankfurt am Main. Und ich kann nur sagen, die Entwicklung eines neuen Landes, da gebe ich Frau Bolay vollkommen recht, geht nicht über die Dose Coca-Cola und die D-Mark oder den Euro allein, sondern wenn wir nicht lernen, welche große Rolle die Kultur dabei spielt. Und übrigens in einer Welt, Sie haben das Stichwort von der autistischen Gesellschaft genommen, in einer Welt, in der im Grunde genommen über Geld und Globalisierung eine totale Verwahrlosung des kulturellen Bereichs, der Sprache, der Musik, der bildenden Kunst, der Kreativität, auch gerade der nachwachsenden Generation vorprogrammiert ist. Und ich weiß gar nicht natürlich, was wir heute bereden, wie viele junge Menschen das überhaupt noch interessiert oder sie das nachverfolgen können. Da mache ich
ja, aber warum? Das ist ja auch ein Bildungsphänomen.
Natürlich ist das ein Bild. Wir erkennen den Wert der Kultur als Nation Building und als Gesellschaftsfundament nicht mehr genügend an.
Herr Röppler, Frau Griefahn,
Herr Ullmann.
Also er war schon.
Herr Ullmann hat es
unterbrochen. Ich sollte erst mal die großen Parteien ausreden.
Darf das vielleicht nur kurz zu Ende führen? Es ist ja keine zweite Wortmeldung. Wir müssen begreifen, dass wir eine Chance haben, die so schnell nicht wiederkommt nach der Wiedervereinigung. Da sind Schätze, die gehoben werden wollen und gehoben werden müssen, wenn wir an die Entwicklung unserer Gesellschaft denken. Und das sind nicht Dinge, die immer nur Geld kosten, sondern da geht es auch um ein geistiges, kulturelles Klima in unserem Land, das von der Kommerzialisierung sämtlicher Lebensbereiche, das ist nun mal eine Entwicklung, die will ich gar nicht mal beklagen, die kann ich einfach nur feststellen, dass es so ist, die aber ein Gegengewicht bildet. Wenn ich an die Häppchenkultur denke, Eventkultur wurde heute Abend schon gesagt, dann ist das auch ein Zeichen, was ich gar nicht mal beklage. Es ist ein Fakt. Aber dann ist es doch auch Aufgabe der Politik, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass gegengesteuert werden kann. Und da ist der Bereich kulturelle Bildung ein ganz entscheidender. Und ich will mal sagen, die, weil Sie so schön provokant formuliert haben, Hochkultur versus Tiefkultur ist ja auch mal eine Frage des Standpunktes. Aber die Macher in der sogenannten Hochkultur, die haben schon begriffen. Wenn ich in Berlin mal sehe, was in der Orchesterlandschaft passiert, an Öffnung hin zur sogenannten Tiefkultur, an Projekten, hat fast jedes Orchester sein Projekt. Das Problem ist, dass die alle noch nicht richtig miteinander reden, dass wir viele Königreiche haben und dass das nicht vernetzt ist. Aber da ist schon die Erkenntnis angekommen, wenn wir nicht was tun für diesen Bereich, dann sind morgen die Konzertsäle leer. Und hier wünsche ich mir einfach von der Politik ein aktives Gestalten, aktives Handeln. Das muss nicht immer nur Geld kosten.
Es ist aber ganz wichtig, dass wenn wir jetzt über den Bereich, also die Bundesregierung legt ja ein Programm auf, 4 Milliarden für Ganztagsschulen, dass wir in dem Konzept Ganztagsschulen wirklich drin haben, dass zu sozialem Lernen gehört, dass man zum Beispiel nachmittags ein Orchester macht oder dass man im Chor singt oder solche Geschichten, was ja alles reduziert worden ist. Und da ist im Moment der Streit, was läuft eigentlich in den Schulen, wo Ganztagsbetreuung dann laufen soll, nachmittags? Läuft da eben nur der Computerkurs oder der Repetitionskurs für die Naturwissenschaften oder machen wir eben das, damit wir eben eine Vielfalt haben. Also ich bin immer so begeistert von dem venezuelischen Kinderorchester, was wirklich bewiesen hat, dass die Kinder aus den Slums rauskommen, dass sie keine Gewalt mehr ausüben, wenn sie miteinander Musik machen. Das hat auch übrigens unser Innenminister Schilly schon gesagt. Er hat gesagt, gebt den Kindern eine Geige, dann schlagen sie sich nicht mehr die Köpfe ein. Das halte ich für wirklich... Bitte? Das halte ich wirklich für eine ganz zentrale Aufgabe. Aber dazu muss das sozusagen eine grundsätzliche Kultur und auch eine anerkannte Kultur sein und nicht eine minderwertige Kultur. In dem Sinne, dass man sagt, es ist wichtiger, den Computer zu können als die Geige. Sondern der Computer ist für mich ein Handwerkszeug, aber die Geige ist also so ein Schlüssel zu anderer zu einem anderen Zugang zu Dingen. Und das ist etwas, wofür wir gemeinsam werben müssen, was meiner Ansicht nach nicht Frage von Parteipolitik
aber
ist.
Aber diese Schulen brauchen auch Theater, in die sie mit ihren Schülern gehen können.
Das sage ich ja. Ja, ja. Aber darf ich eben noch mal zu dieser Museen. Geschichte zu Ende reden? Wir sind in Deutschland in einer wirklich privilegierten Situation, dass wir wirklich noch die breiteste Landschaft überhaupt haben, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und wenn Sie die Privaten ansprechen, also in Amerika, da müssen Sie lange fahren, überhaupt in ein Theater oder in eine Oper zu gehen. Und die sind eben vorwiegend privat finanziert und kosten
Geld. Wir hatten eine noch viel reichere Landschaft. Wir sind dabei, sie kontinuierlich
ja, das ist, Ost da ein Punkt,
überproportional
da plädiere ich als Kulturpolitikerin immer für. Das Problem ist, dass das eben die sozusagen Pflichtaufgaben der Kommunen gibt und die freiwilligen Aufgaben. Und ich habe immer gesagt, wir müssen sowohl, was den Naturschutz anbetrifft, als auch die kulturellen Güter anbetrifft, das mit in die Pflichtaufgabe einbeziehen. Und es ist ja auch mal die Frage der konsumtiven und der investiven Güter. Da wird eine Straße gebaut und da wird gesagt, das ist ein investives Gut. Und wenn man ein Theater unterhält, das ist ein konsumentes Gut. Ich verstehe das überhaupt nicht. Die Straße nutzt sich auch ab, ist auch ein Konsumgut. Das kann man genauso behandeln, kann man genauso sagen, die kulturellen Sachen sind gleich wert. Wir haben in der DDR die Situation der Theater gehabt. Und immerhin haben wir jetzt in dem Aufbauprogramm Ost drin, dass eben auch die Gebäude wenigstens schon mal mit in dieses Bauprogramm reinkommen. Das war ja lange Zeit auch nicht so.
Als investives Stück
Kultur. Das Stück, ja. Das ist das, was der Bund bezahlen kann, weil wir natürlich durch das föderative System die Städte und Gemeinden und die Kommunen haben, die eben damit für zuständig sind. 60% der Kulturausgaben sind nun mal in den Ländern und den Gemeinden. Und der Bund hat von der Verfassung her immer die Aufgabe, sozusagen investive Zugaben zu machen. Ja,
aber das geht gar nicht anders. Das laufen kann, kann ich Ihnen am Beispiel Frankfurt oder erzählen. Für 10 Millionen wird ein neues Kongress-Musikhallenzentrum gebaut und die Theater, vorhandene wunderbare Bauten, das Kleist-Theater, Bauten aus der Jahrhundertwende vorhanden, werden geschlossen.
So ja, aber deswegen sage ich ja, dass
und deswegen die Schauspieler muss man die, werden entlassen.
Deswegen sage ich ja, wir müssen sozusagen als Kulturpolitiker auch Propaganda machen, dass das ein kultureller Wert ist und die in den Städten was zu sagen haben, ich auch glaube, dafür gewinnen. Das ist der Punkt.
Die Kultur, Herr Ullmann, Sie haben lange gewartet.
Frau Friedmann, das ist ja alles gut und schön, aber jetzt sind Sie in Gefahr, die übliche Apologetik von Politikern zu machen. Wären das Problem.
Ich kann das nicht alleine lösen.
Das Problem ist ein gesellschaftliches. Und da ich also den Kasus Frankfurt-Oder aus allernächster Nähe kenne, von einem beteiligten Musiker, muss ich eben leider sagen, die haben da erheblich mitgewirkt, Frau Jochimsen, dass das so schief gelaufen ist. Das ist eine Sache der Gesellschaft. Und die machen sich meines Erachtens Folgendes nicht klar. Also, um mal sehr hoch zu greifen, nicht? Die Zeit, das ist ja nun auch ein Kulturfaktor, und zwar Hochkultur, würde ich sagen, interviewt die neue Staatsministerin, Nachfolgerin Frau Weiß von Herrn Niederrühmen. Erste Frage, kriegen Sie einen größeren Etat? Da würde ich sagen, bei dieser Herangehensweise wird nichts, wirklich nichts. Nicht? Das ist die Herangehensweise, ja, Kultur kostet was und es muss sich rechnen, es muss sich ja wirklich auch rechnen. Aber wie rechnen denn die Leute? Und da denke ich eben, ist es wirklich so, Frau Griefahn, die Gesellschaft im Ganzen rechnet die Kultur eben zur Zierpflanze. Und da muss man eben sagen, wer kein Geld...
Sie rechnet vielleicht überhaupt zu viel. Sie rechnet zu viel.
Aber deswegen sagen Sie, das kann ich doch nicht als Politik lösen.
Ich bin wirklich fürs Rechnen. Wer Hans Eichel ist oder Kassenwart irgendwie, der muss wirklich rechnen. Ja. Aber es wird falsch gerechnet. Und das sehe ich eben auch an dieser Interviewfrage. Es wird überhaupt nicht überlegt, dass die Kultur etwas Motivierendes, Inspirierendes auf neue Gedanken bringt. Wenn man also immer nur Haushaltspläne und Quoten und Verkaufszahlen im Kopf, ja, da kommt man nie auf neue Gedanken. Aber die Kultur ist just dazu da, die Leute mal auf neue Gedanken zu bringen. Und wenn Sie immer bloß fragen, wie viel kostet denn das, da muss ich also allen recht geben, die hier gesagt haben, vor allen Dingen Frau Jochimsen, das sehe ich ja in Berlin, Also was die Politiker bezahlen wollen, das bezahlen sie auch. Und infolgedessen muss man sagen, wollt ihr denn wirklich drei Opern?
10 Sekunden für die FDP. Natürlich reicht es nicht aus, nur über Finanzierung zu reden. Es ist wirklich ein gesellschaftliches Thema und es ist auch Kulturpolitik, ist auch Bildungspolitik, weil Kunst und Kultur ja sensibilisieren will und Wahrnehmungsfähigkeiten vertiefen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man bei Kindern damit anfängt, vielleicht sogar schon im Kindergarten, nicht erst in der Schule.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir zum Ende einer Gesprächsrunde an dem Punkt sind, glaube ich, jetzt noch mal 3 Stunden loslegen zu können. Unsere Zeit ist leider herum. Das war live aus dem Goethe-Forum, die 7. Folge von Kontrapunkt, eine Koproduktion von Bayern 2 Radio und MDR Kultur, mit Gast oder zu Gast im Goethe-Forum in München.
Ja, und Kontrapunkt kommt wieder am 19. November, dann aus dem Bayerischen Bahnhof in Leipzig, Thema Jazz, free, kontrafrei. Im Internet finden Sie uns unter www.kontrapunktonline.de. Und zum Schluss hören wir nochmal das Iturriaga-Quartett mit dem ersten Satz aus Ignaz Strassvogels erstem Streichquartett von 1927. Für heute verabschieden sich Theo Geißler
und Manfred Wagenbrecht.
Thank you.